Es war das erste Mal, dass RB Leipzig überhaupt in einem Champions League Achtelfinale stand und musste direkt gegen einen Finalisten aus dem vergangenen Jahr ran, Tottenham Hotspur, den aktuell fünften der englischen Premier League. Im Hinspiel in London gab es einen Sieg für die Leipziger. Sven Herold.
Der 1:0-Erfolg bei den Spurs aus Tottenham, vor allem aufgrund der starken ersten Hälfte, total verdient. Da ließen die Sachsen gegen äußerst defensive Engländer diverse Chancen liegen. Die Führung dann nach einer knappen Stunde in Hälfte 2. Tottenhams Ben Davis rammte Konrad Leimer im Strafraum ganz plump. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timo Werner sicher. Erst jetzt fing Tottenham an mitzuspielen, erhöhte minütlich den Druck und kam zu einigen guten Chancen. Ein starker Pete Kulacsi im Leipziger Kasten verhinderte aber den Ausgleich. Über das komplette Spiel gesehen wäre das auch nicht verdient gewesen. Zu stark präsentierte sich der Bundesligist, der damit gute Chancen hat, in die Runde der besten 8 Teams in Europa vorzustoßen.
Im zweiten Achtelfinale überrollte Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A förmlich Valencia mit einem 4:1. Für Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den VfL Wolfsburg geht es heute in der Europa League Zwischenrunde um eine gute Ausgangsposition. Vorjahreshalbfinalist Frankfurt trifft auf Salzburg, den Ex-Club von Eintracht-Trainer Adi Hütter.
Klar, ich habe im Vorfeld schon gesagt, nach der Auslosung, das ist vielleicht für mich, für den Martin Hinteregger oder für den Stefan Ilzianker sicherlich ein besonderes Spiel ist, weil wir dort alle tätig gewesen sind. Aber es spielt trotzdem hier Eintracht Frankfurt gegen den FC Salzburg. Wir freuen uns natürlich auf dieses Duell. Schweres Los auch für uns. Ich habe die Chancen 50-50 gesehen oder sehe ich es heute noch. Ich freue mich grundsätzlich auf das Spiel, aber es geht um das, dass wir uns versuchen müssen, eine gute Ausgangsposition schaffen für das Rückspiel in Salzburg in einer Woche.
Der VfL Wolfsburg spielt gegen Malmö und Leverkusen empfängt den FC Porto. Das Gemeine am Biathlon-Einzelwettkampf ist die Strafe nach einem Fehlschuss. Jedes Mal, wenn ein Schuss daneben geht, addiert sich automatisch eine Minute auf die gemessene Laufzeit. So will es das Regelwerk. Wer also gestern im Männereinzel bei der Biathlon-WM in Antholz einen schlechten Tag am Schießstand hatte, der hatte ordentlich Rückstand beim Zieleinlauf. Nur so viel vorab, niemandem aus dem deutschen Männerteam gelang es vorne, um den Einzel-WM-Titel mitzukämpfen. Thomas Kunze.
Kein Deutscher in den Top Ten, einzig Benedikt Doll hielt den Schaden als Zwölfter so ein bisschen in Grenzen, aber auch er leistete sich 4 Strafminuten.
4 Fehler sind am Ende zu viel. Ja, es ist halt einfach unfassbar schwierig, liegend hier diesen Wind einzuschätzen und es hat wieder nicht so toll geklappt. Aber grundsätzlich bin ich jetzt gar nicht so unglücklich mit dem Rennen.
Die Bedingungen am Schießstand waren wirklich nicht leicht und ohne Fehler kam kaum einer der 105 Starter durch. Dennoch aber war es möglich, die Zahl der Fehlschüsse in diesem 20-Kilometer-Rennen in Grenzen zu halten. Nur eben nicht für die deutschen Männer. Ganz übel erwischte es Titelverteidiger Arndt Peiffer, der 6 Scheiben stehen ließ. Vor allen Dingen das letzte Schießen wurde zum Debakel, als Peiffer nur ein Treffer gelang. Endplatzierung Rang 50.
Ja, ich bin natürlich schon ziemlich sauer auf mich selbst und frustriert, kann man sagen. Ja, aber ich werde jetzt nicht da anfangen zu heulen in der Umkleidekabine, weil ich jetzt 6 Fehler geschossen habe. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Da bin ich natürlich mehr als unzufrieden.
Das traf auf das gesamte Team zu. 5 deutsche Männer waren am Start. Die Summe der Fehler war mit 24 unverhältnismäßig hoch. Fast ein Viertel aller Schüsse ging also daneben. Bundestrainer Marc Kirchner tat sich schwer, all das einzuordnen.
Es war so ein bisschen bei allen, was sich durchgezogen hat, dass immer mal hier ein Fehlerchen, dort ein Fehlerchen, eine gute Serie geschossen, dann einer weggeschnipst vom Trefferbild. Und das hat sich dann aufsummiert bei jedem eigentlich, bei jedem Schießen. Und damit ja, ist das Ergebnis jetzt so, wie es ist.
Wie man bei den komplizierten Bedingungen sauber und mit Bedacht schießt, zeigte einmal mehr Martin Fourcade. Der Franzose holte sich mit nur einem Fehler den Titel vor Johannes Thingnesbø aus Norwegen.
Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt hatten den Achtelfinaleinzug in der Champions League schon sicher, als sie gestern zum vorletzten Gruppenspiel gegen Pik Szeged antraten. Ein deutlicher Sieg des Bundesligisten verbessert aber die Ausgangslage der Nordlichter nochmals. Über das 34:26 Samir Shaki.
Der klare Heimsieg über den ungarischen Vizemeister könnte noch ganz wichtig werden. Denn dadurch haben die Flensburger noch die Chance auf das Erreichen des 4. Platzes in ihrer Vorrundengruppe B. Dieser wiederum würde in der K.O.-Runde im Achtelfinale das Rückspiel vor heimischem Publikum bedeuten. Allerdings sind die Flensburger dafür noch auf Schützenhilfe angewiesen. Egal, ob das klappt oder nicht, die Art und Weise, wie die SG gestern Abend gespielt hat, war ein beeindruckendes Statement an die nationale und internationale Konkurrenz. In dieser Form ist für die Flensburger in dieser Saison noch einiges möglich. Schließlich war das gestern schon der 6. Sieg im 6. Pflichtspiel des Jahres.
Fußballgucken im Pulk hat 2006 auch in Deutschland einen Namen, Public Viewing. Massenhaftes Jubeln oder massenhaftes Leiden kann aber auch richtig laut werden. Damit das auch spät abends bei der anstehenden Europameisterschaft erlaubt ist, bedarf es einer Ausnahmeregelung. Gestern hat das Bundeskabinett einen Vorschlag zur Änderung der Nachtruhe vorgelegt. Lea Löffler.
Auch während der anstehenden Fußball-EM soll Public Viewing nach 22 Uhr möglich sein. Das Bundeskabinett beschloss eine Lockerung der Lärmschutzregel wie schon bei vergleichbaren Sportevents zuvor. Warum der Beschluss nötig war, erklärt Umweltministerin Svenja Schulze.
Das ist sehr wichtig, weil viele Spiele fangen erst um 21 Uhr an und ab 22 Uhr gilt eigentlich die Nachtruhe. Das heißt, wir dürften alle nur die Tore in der ersten Halbzeit bejubeln und das wollen wir ja nicht, sondern dieses spannende Großereignis soll auch wieder draußen verfolgt werden können. Und deswegen wird für die Zeit der Fußball-WM die Nachtruhe dann eben aufgehoben.
Und damit können Fußballfans die Spiele auch draußen gemeinsam erleben. Vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt dem Vorschlag zu, was jedoch eher als Formsache gesehen wird, da die Länder um die Änderung der Verordnung gebeten hatten. Bei etwas mehr als der Hälfte der Spiele wird die Sonderregelung nötig sein, weil erst um 21 Uhr angepfiffen wird. Die Bundesumweltministerin, die die Verordnung vorgelegt hatte, erklärte, Public Viewings müssten dennoch angemeldet werden und die Kommune hätte das letzte Wort. Jede Kommune müsse zwischen Nachtruhe und öffentlichem Interesse abwägen. Fußballfans haben gute Karten, wenn sie das Finale im Juli unter Sternenhimmel sehen wollen.